Alte, der den Frühling suchen ging. »Jetzt habe ich das ewige schlechte Wetter satt«, sagte der kleine Balte. »Ich gehe und suche den Frühling.« Er setzte die Pelzkappe auf, zog die Handschuhe an und stieg die Treppe des Elternhauses hinab. »Komm auch nicht so spät wieder«, rief ihm die Mutter nach. »Nicht eher, als bis ich den Frühling gefunden habe«, rief er trotzig und trat auf die Schönhauer Allee hinaus. »Kannst du mir nicht sagen, wo ich den Frühling finde?«, fragte er einen alten Mann, der eben vorüberging.
Der sah ihn verwundert an und dann sagte er, »Du bist ein seltsamer Bursch. Komm mit.«
Balte trippelte neben jenem her. Noch nie schien es ihm so kalt gewesen zu sein wie heute. Fast kam es ihm noch vor, als ginge ein eisiger Hauch von seinem Begleiter aus. Wem sie begegneten, der hüllte sich tiefer in den Mantel.
»Wo gehen wir hin?«, fragte sein Führer.
Der Alte brummte etwas in den Bart, was der Kleine nicht verstand.
Jetzt waren sie nach dreiviertelstündiger Wanderung am Kreuzberg angelangt und stiegen die Anhöhe hinan. Vor ihnen lag die Stadt.
»Sieh, wie die Schlote rauchen«, sagte der Alte. »Die armen Würmer, wie sie frieren.«
»Wenn es nur schneien möchte«, versetzte Balte, »dass man wenigstens schlittern könnte. Ich weiß überhaupt nicht, was diese alberne Jahreszeit zu bedeuten hat.«
Der Winter, denn er war es selbst, sah ihn von der Seite an und brummte etwas in seinen grauen Bart. Er zog seinen pelzgefütterten Mantel aus und schwang ihn hoch über seinen Haupt. Und siehe, was war das? Der Mantel dehnte sich weit und weiter. Er wurde zu einer großen grauen Wolke, die sich über die Stadt ausbreitete, und gleichzeitig füllte ein Schneewirbel die Luft, so dicht, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte.
»Nun, wie gefällt dir das Wetterchen?«,
fragte der Winter.
»Hörte es doch nur auf«, jammerte Balte, »wie das im Gesicht prickelt.«
»Warte nur, es kommt noch besser«,
meinte der Alte, den die wegwerfende Äußerung über ihn geärgert zu haben schien. Dabei blies er mit vollen Backen so, dass die Flocken sich im wirbelnden Tanze drehten und wie feine Nadeln stachen. Balte hüpfte umher und rieb sich das Gesicht mit den Händen.
»Oh, lass mich nur wieder nach Hause«, bat er.
»Schon wieder nach Hause? Du wolltest doch nicht eher wiederkehren, als bis du den Frühling gefunden hättest.«
»Oh, ich will ihn gar nicht mehr sehen«, rief Balte. »Wenn ich nur daheim am Ofen sitzen könnte.«
»Das wird wohl jetzt schwerlich mehr angehen«, sagte der Winter. »Wir sind weit von deiner Vaterstadt entfernt.«
Das Schneegestöber hörte auf, und Balte merkte zu seinem Schrecken, dass jener die Wahrheit gesagt hatte. Von der Stadt war nichts mehr zu erblicken. Sie befanden sich in einer weiten, baumlosen Ebene, welche von weißem, blinkenden Schnee bedeckt war.
»Hier sind wir in meinem Reich«,
sagte der Winter.
»Wie gefällt es dir?«
Dem armen Kleinen schauderte es. Wohin er sah, überall erblickte er nichts als Schnee. Und nur in der weiten Ferne hob sich ein blaues Gebirge vom Himmel ab. Aus seinen Augen brachen Tränen, aber der Alte blies ihn an und sie erstarrten zu Eis. Balte erkannte, dass er ganz in dessen Gewalt sei und überließ sich willenlos seiner Führung, da er in der weiten Einöde nirgends einen Weg entdecken konnte. Unermüdlich schritt der Alte vorwärts durch die unwirkliche Gegend, in welcher weit und breit kein Halm, kein Strauch zu finden war. Sie mochten einige Stunden gewandert sein, so schien es wenigstens Balten, als sie dem Gebirge näher rückten, welches aus klarem, durchsichtigem Eise bestand. Die Abendsonne schien darauf und es glänzte wie geschmolzenes Gold. Obenauf lag hoher Schnee, der sich wie ein purpurner Teppich über den Eishügel legte. Der Alte schritt auf eine Tür zu, welche in den Berg eingelassen war. Dreimal klopfte er an und murmelte dabei einen Zauberspruch. Sie sprang auf und vor ihnen stand ein hässlicher Zwerg, der sich demütig vor dem Eintretenden verbeugte, indem er verwunderte Blicke auf dessen kleinen Begleiter warf. Balte folgte seinem Führer in die Höhle. Doch wo war der ärmlich gekleidete alte Mann geblieben? Statt seiner schritt ein ehrwürdiger Greis vor ihm her, mit weißem Bart, eine Krone von Eiszacken auf dem beschneiten Haupt. Jetzt erst erkannte er, in wessen Gesellschaft und an welchem Ort er sich befand. Sein Erstaunen wurde vermehrt, als er im Inneren des Raumes vier seltsame Gestalten sich lagern sah. Sie waren wunderlich gekleidet und hatten zum Teil ein wildes Aussehen. Alle aber begrüßten sie ehrfurchtsvoll den eintretenden Herrn.
»Hier bringe ich euch einen wunderlichen kleinen Gesellen«,
sagte der Winter zu dem einen.
»Das Bürschlein fragte mich, ob ich nicht wüsste, wo der Frühling zu finden wäre. Nehmt euch seiner ein wenig an.«
Nach diesen Worten verschwand er hinter einer kristallenen Tür. Die vier lachten unbändig.
»Komm her, kleiner Knirps«,
sagte der am wildesten Aussehende.
»Du bist in vornehme Gesellschaft geraten. Wir sind die vier Winde.«
Er streckte seine gewaltige Rechte aus und Balte schlug schüchtern ein. Auch die anderen reichten ihm die Hand und er fühlte sich durch diese Zutraulichkeit gleich ein wenig heimischer.
»Weshalb suchst du denn den Frühling?«
fragte der Dunkellockige, welcher der Südwind war. »Oh, die finsteren Tage des Winters und die kahlen Bäume, wie einsam und traurig ist das«, antwortete der Knabe.
»Willst du denn immer Sonnenschein und warmes Wetter haben?«
fragte der Westwind.
»Du bist ein törichtes Kind«,
fiel der Ostwind ein.
»Alles hat seine Zeit. Gedulde dich, bis des Winters Herrschaft zu Ende ist.«
»Dazu wird er hier Zeit genug haben«, versetzte der Zwerg. »Wollt ihr mich denn morgen nicht wieder fortlassen?« fragte Balte.
»Das glaube ich schwerlich«, antwortete jener. »Wen unser gestrenger Herr hier einmal in seinem Reich aufnimmt, den lässt er so bald nicht wieder los.«
Balte brach in bittere Tränen aus. Er dachte nach Hause, wo ihn sicherlich die Mutter sehnlichst erwartete.
»Nun hör auf mit Jammern«,
versetzte der Nordwind in seiner gutmütig rauen Weise.
»Hier, lang zu und iss tüchtig. Der Marsch über das weite Meer wird dich hungrig gemacht haben.«
»Über das Meer?« fragte Balte.
»Gewiss über das Meer. Hast du das nicht gemerkt?«
Balte schauderte bei der Erinnerung an die heutige Wanderung. Er glaubte, über ein weites Schneefeld gegangen zu sein, und es war das so eiserstarrte Meer gewesen. Der Nordwind reichte ihm einen Napf hin und füllte ihn aus dem über dem Feuer brodelnden Kessel. Es wollte Balten erst nicht recht munden, aber der Hunger war doch zu mächtig, und so ließ er sich's dennoch schmecken.
»Du bist zu Hause vielleicht etwas Besseres gewohnt. Wir hier oben lieben es einfach und derb. Dein Bettchen wirst du auch vermissen. Hier gibt's nur ein warmes Bärenfell. Aber ich wette, du wirst prächtig darauf schlafen.«
»Es wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben«, spottete der Zwerg. »In meine Nähe darf sich das Muttersöhnchen wohl kaum betten. Weißt du, wer ich bin?« Balte sah ihn kopfschüttelnd an. »Ich bin der Frost, mein Söhnchen, und ich habe dafür zu sorgen, dass alles hübsch blitzblank gefriert. Wenn du dich gut führst, so sollst du es auch gut bei mir haben, denn ich hüte die Residenz. Nun komm und leg dich schlafen.« Er breitete ein zottiges Bärenfell aus und wickelte Balte hinein. Huh, wie eisig waren seine Hände, und in seinem Bart hing dichter Reif. Unter Tränen schlief das Knäblein bald ein. Es hörte noch, wie die am Feuer über ihn sprachen. Dann fielen ihm die Augen zu. Er hatte lange und fest geschlafen und von der fernen Heimat geträumt, als ihn die raue Hand des Zwerges aus seinem Schlummer störte.
»Flink, steh auf«, sagte er. »Langschläfer können wir hier nicht gebrauchen. Es gibt genug zu tun.«
Balte rieb sich die verschlafenen Augen und erhob sich von seinem Lager. Im Feuer saßen die vier Winde und nahmen einen Morgentrunk zu sich. Sie begrüßten den Kleinen und rüsteten sich zum Aufbruch. Bald waren sie aus der Tür, welche ihnen der Zwerg öffnete, verschwunden. Aber aus der kristallenen Tür trat der Winter heraus.
»Nun, wie hast du geschlafen, Balte?« fragte er.
Balte betrachtete ehrfurchtsvoll die würdige Gestalt des Greises und stammelte verlegen einige Worte.
»Nun, du wirst dich schon an mich gewöhnen«, fuhr der Winter fort. »Vielleicht werden wir noch gute Freunde und du vergisst deine Sehnsucht nach dem Frühling. Und du halte mir den Kleinen ordentlich zur Arbeit an«,
wandte er sich an den Zwerg,
»damit ich ihn bei meinem nächsten Besuch wohlauf und munter antreffe. Halte auch sonst alles gut im Stande. Gib strenge Obacht und warte eifrig deines Wächters Amtes.«
Nach diesen Worten schritt der Winter auf die Tür der Höhle zu, welche der Zwerg ihm eilfertig öffnete und vorsichtig wieder schloss.
»Komm nur«, sagte der Zwerg zu Balte, welcher traurig dem scheidenden Greise nachsah. »Wir wollen uns gleich an die Arbeit machen. An Stille sitzen ist hier nicht zu denken. Hier, nimm diesen Besen und folge mir.«
Er wies dem Knaben das Gerät. Dann öffnete er die Tür, hinter welcher gestern Abend der Winter verschwunden war, und sie betraten einen weiten Raum. Es war dessen Schlafgemach.
»Warte«, sagte der Zwerg, »ich will erst das Lager zurechtmachen, dann sollst du den Saal kehren.«
Er trat in eine Ecke und Balte erblickte das Lager des Winters. Oh, was für zarte Linnen mussten das sein! So schimmernde Leinenwand hatte er nie daheim gesehen. Er trat näher, aber wie erstaunte er, als er bemerkte, dass alles aus Schnee und Eis bestand. Schon das Bettgestell war ein Kunstwerk. Aus milchweißem Eis gedrechselt erhoben sich vier gewundene Säulen. Sie trugen einen Betthimmel, der aus ganz feinen glitzernden Eisfäden gewoben war und wie weiße Seide schimmerte. Aber die Betten erst. Sie bestanden aus spinnenfeinen Geweben, welche mit zarten Schneeflocken statt der Daunen gestopft waren. Von der Decke hing eine kunstvoll gearbeitete Ampel aus grünlichem Kristall herab. In ihr schimmerte es hell. Aber es war nicht Feuer, sondern ein kostbarer Edelstein, dessen Strahlen sich rings in dem durchsichtigen Eis brachen und hundertfältig vervielfachten. Jetzt rührte der Zwerg die Betten auf. Hui, wie die Flocken umherwirbelten, das winzige Männchen sah aus wie ein kleiner Mühlknappe und verschwand fast in dem dichten Gestöber. Aber es verstand sein Geschäft. Bald war alles sauber geordnet.
»So«, sagte es zu Balte, »nun hurt ich den Fußboden gekehrt. Es darf mir keine Feder liegen bleiben.«
Balte ergriff den Besen und fing an zu kehren. Aber es wollte ihm nicht recht von Händen gehen. Er glitt beständig aus, denn auch der Fußboden bestand aus glattem, poliertem Eis. Der Zwerg hatte seinen Spaß daran, als er ihn so ungeschickt hantieren sah.
»Nur lustig«, sagte er, »sonst erfrierst du. Arme und Beine gerührt, das macht warm.«
Balte arbeitete fleißig und der Schweiß tropfte ihm von den Stirn. Endlich hatte er alles spiegelblank gekehrt.
»Nun wollen wir den Fußboden polieren«, sagte der Zwerg. »Nimm die Gießkanne und sprenge den Boden.«
Er ging hinter Balte her, und kaum hatte dieser gegossen, so blies er und augenblicklich gefror das Wasser.
»Jetzt lass uns weitergehen in den nächsten Saal. Wir müssen heute noch alles in Ordnung bringen.«
Sie betraten einen zweiten Saal, von dem aus ging es weiter, bis sie nach fleißiger Arbeit in den mächtigsten und schönsten gelangten. Das war eine Pracht. Balte schloss die Augen, er wurde geblendet durch den Glanz. Mächtige Säulen strebten empor Um sie herum schlangen sich schimmernde Gewinde von zartem Schnee, welche bis zur Decke liefen, die mit blinkenden Steinen aus Kristall besät waren. Schlanke Eiszapfen, welche hier und da herabhingen, schillerten in allen Regenbogenfarben. Die Wände waren bedeckt mit spiegelhellen Eisplatten, umrankt von zierlichem Blumenwerk. Ringsherum standen aus durchsichtigen Sockeln prächtige Bildsäulen aus alabasterfarbenem Eis. In der Mitte des Saals schien ein munterer Springbrunnen zu spielen, aber sein Wasserstrahl, in lauter duftige Büsche zerstäubt, war zu Eis erstarrt. Blutrot leuchtete das gefrorene Wasser aus dem türkisfarbenen Becken hervor. Es empfing seinen Schein durch die rotschimmernde Eisplatte, welche hoch oben wie eine Scheibe eingesetzt war. Das schönste Stück aber war der Thron. Aus goldglänzendem Eis gefertigt, erhob er sich unter einem meergrünen Baldachin, dicht besetzt mit farbigen Edelsteinen, deren schillerndes Feuer aus dem glashellen Eise in leuchtende Funken hervorsprühte. Staunend betrachtete Balthe all diese Herrlichkeiten. Wie hätte er geglaubt, dass der kahle Berg eine solche Pracht in sich berge? Mit welcher Lust verrichtete er hier seine Arbeit? Hier und da in stumme Bewunderung der zierlichen Kunstwerke versinkend, so dass ihn der Zwerg oft mit scheltender Stimme antreiben musste. »Lass uns zurückkehren«, sagte der Frost endlich. »Wir müssen die Abendmahlzeit besorgen. Unsere guten Freunde, die Winde, sind stets hungrig, wenn sie zurückkehren, und heute Abend erhalten wir noch einen anderen Besuch.« Sie kehrten in die Höhle zurück. Der Zwerg blies die Funken in der Asche an und bald loderte ein lustiges Feuer empor. Er setzte den Kessel an, schleppte allerlei Kraut- und Wurzelzeug zusammen und tat es hinein, indem er seltsame Zaubersprüche murmelte. »Was sprichst du da?« fragte Balthe. »Du bist ein kleiner, wissbegieriger Gesell«, erwiderte der Zwerg. »Nach allem fragst du, von allem willst du den Grund und die Bedeutung wissen. Aber es ist nicht gut, wenn der Mensch die Geheimnisse der Natur erfährt. Ich sage es dir nicht.« Jetzt klopfte es draußen. Der Zwerg lief hin und öffnete. Es waren die Winde, welche eintraten. »Hui, ist das draußen kalt«, sagte der Südwind und blies in die Hände.
»Narrenspossen«, versetzte der Nordwind, »das bisschen Kälte ist für dich zimperlichen Gesell schon so viel. Da sieh mich an, ich hab mich den ganzen Tag an Schnee und Eis herumgetrieben.«
Sie nahmen Platz und ließen sich eben die Abendmahlzeit munden, als es aufs Neue klopfte und ein altes Mütterchen auf einen Stab gestützt hereintrat. Die Winde begrüßten es freundlich und räumten ihm den besten Platz am Feuer ein.
»Da komme ich eben zur rechten Zeit«, sagte das Mütterchen mit hüstelnder Stimme.
Balthe betrachtete es erstaunt. Es musste uralt sein. Das Angesicht war ganz von Runzeln durchzogen. Auf dem Kopfe trug es eine mächtige Haube. Das Röckchen war fadenscheinig und verschossen. Auf der Schulter aber saß ihm eine Rabe mit weißem Kopf. Die Alte erblickte Balthe und schaute ihn verwundert an.
»Wer bist du, kleiner Knabe?« fragte sie und strich mit ihrer welken Hand durch sein gelbes Haar.
»Es ist Balthe, welcher den Frühling suchen will«, sagte der Westwind lachend.
»Oh, du armes Kind«, rief sie, »wie bist du nur auf den Gedanken gekommen? Und wer hat dich hierher gebracht?«
»Armes Kind«, krächzte der Rabe und schlug mit den Flügeln.
»Und wer bist du denn?« fragte Balthe.
Nachdem er seine Geschichte erzählt hatte, denn er empfand großes Zutrauen zu der Alten.
Ich bin das Märchen.«
»Das Märchen? Ach, nun erkenne ich dich. So habe ich dich abgebildet gesehen, als du Dornröschen spinnen lehrst und sie sich in die Finger sticht.«
»Das ist lange, lange her«, erwiderte die Alte nickend. »Es freut mich, dass du die Geschichte kennst. Liest du denn fleißig Märchen?«
»Oh, ich erhalte jede Weihnacht ein neues Märchenbuch«, sagte Balthe. Aber die neuen Märchen gefallen mir nicht. So schön wie die ganz alten von Schneewittchen, Rotkäppchen und Aschenbrödel sind sie lange nicht. Aber warum kommst du jetzt so selten zu uns und was treibst du da draußen?
Ich habe viel zu tun. In allen Städten und Dörfern kehre ich ein und klopfe an die Türen der Menschen. Manch einer öffnet mir, mancher auch nicht. In der Hütte der Armen, in der Dachstube des Dichters, draußen in Wald und Heide. Da triffst du mich überall. Wenn ich dann und wann ruhen will, dann kehre ich in diesen Berg ein. Das halte ich nun schon so an den 1000 Jahre.
Oh, wie freue ich mich, dich kennengelernt zu haben. Wenn Großmutter daheim am warmen Ofen uns eine von deinen Geschichten erzählte, dann waren wir artige Kinder. Und wenn wir abends nicht einschlafen konnten, dann baten wir sie um ein Märchen. Halt, wie prächtig schliefen wir da ein.
Balte merkte nicht, wie ihm sanft die Augen zufielen, und bald war er selbst auf seinem Bärenfell entschlummert.
»Wir wollen heute im Wintergarten arbeiten«, sagte der Frost am anderen Morgen zu Balte, als dieser sich von seinem Lager erhob und sich vergebens nach den Winden und dem Märchen umsah. Sie waren verschwunden. Er führte den Knaben in einen der vielen Säle und hielt vor zwei dicht nebeneinander liegenden verborgenen Türen, welche Balte bisher noch nie bemerkt hatte. Der Zwerg zog einen Schlüssel hervor und öffnete eine derselben. »Wohin führt diese Tür?« fragte Balte, indem er an den zweiten rüttelte.
»Frage nie danach«, versetzte der Frost. »Nun hüte dich davor, jemals ihre Schwelle zu betreten.«
Er hieß Balte folgen und schloss die erste Tür hinter sich. Ein dunkler, niedriger Gang erstreckte sich vor ihnen. Der Zwerg ging aufrecht darin entlang. Balte, der viel größer war, musste sich bücken, um nicht den Kopf zu stoßen. Die Wände des Ganges wurden mit feuchtem Glanz bezogen, in welchem sich die Lampe spiegelte. Oh, wie kalt war das! Aber der Frost verspürte nichts davon.
»Wäre doch nur dieser schreckliche Weg zu Ende«, seufzte Balte.
»Ich glaube, wir müssen tief unter der Erde sein. Aber Geduld, jetzt komme ich in den Garten, in die freie Luft, sehe den Himmel wieder und die Sonne. Wie will ich da aufatmen?«
Aber er täuschte sich, denn sie traten am Ende ihrer Wanderung nicht in das Freie, sondern in eine mächtige Halle, welche oben mit durchsichtigen Eisplatten geschlossen war. Balte blickte verwundert um sich. Er hatte einen wirklichen Garten erwartet, mit Bäumen, Blumen und Vogelsang. Jetzt erblickte er einen künstlich angelegten Park. Bäume mit vollem Blätterschmuck streckten ihre Zweige in die Höhe, aber der Stamm und die Äste waren aus mattem Eis gefertigt, die Zweige mit Reif bedeckt und die Blätter durchsichtig wie grünes Glas. Auf den Beeten, welche mit farbigen Kieseln eingefasst waren, prangten die seltsamsten Blumen, so zart und so zierlich, wie sie nur im teuersten Treibhaus wuchsen. Balte ergriff eine von ihnen mit der Hand. Aber oh weh, der Stängel zerschmolz. Sie brach ab und fiel klirrend zur Erde. »Was hast du getan?« schrie der Zwerg. »Die kostbarste Blume geknickt!« »Oh, es war gerade die Lieblingspflanze des Winters. Wenn er es erfährt, dann fürchte seinen Zorn.«
Er ergriff die abgefallene Blume, hauchte sie an und setzte sie auf den Stängel, aber er vermochte sie nicht wiederherzustellen.
»Es hilft nichts«, sagte er. »Wir müssen eine neue machen. Das kommt von dieser törichten Neugier. Betaste nichts, wozu ich dir nicht Erlaubnis gebe. Jetzt komm her und sei mir wenigstens behilflich.«
Er stellte eine gläserne Tafel in den Schnee, sodass sie aufrecht an der Stelle stand, wo zuvor die Blume ihren Platz hatte.
»So«, sprach er, »jetzt nimmst du dort die Gießkanne und besprengst die Tafel vorsichtig mit Wasser.«
Balte tat, wie ihm befohlen war. Bald hatte er die eine Seite der Tafel ganz befeuchtet. Der Frost stellte sich an ihren Rand und blies sanft über die Fläche hin.
Höre auf zu gießen. Siehst du etwas?«
fragte er. »Ich sehe nichts«, erwiderte dieser.
»Ihr blöden Menschenkinder, ihr könnt das Schöne wohl zerstören, aber es neu schaffen, das hält freilich schwer.«
Balte blickte genauer hin und entdeckte, wie das Wasser auf der Tafel in kleine Nadeln zusammenschoss.
»Gieße jetzt wieder«,
befahl der Frost, indem er stärker blies.
»Siehst du jetzt den Stängel?«
Balte entdeckte, wie die Nadeln sich zu einer bestimmten Figur sammelten. Es sah aus wie ein Blumenstängel, der sich nach der Richtung hinstreckte, in welche der Zwerg blies.
»Warte, jetzt kommen die Zweige und Blätter.«
Wirklich, aus dem Stängel schossen die prächtigsten Blätter und Ranken hervor. Gezackt, gedreht und wie man sie haben wollte.
»Oh, das ist prächtig«, rief Balte. »Ich will es auch versuchen.«
Er blies aus offenem Munde mit seinem warmen Atem aus Leibeskräften. Aber plötzlich verschwand die Blume wieder.
»Nein, so ein ungeschickter Tölpel«, schrie der Frost, rot vor Wut. »Alles will er verstehen und kann gar nichts.«
Er blies kräftig und bald erschien die Blume wieder schöner als zuvor.
»Jetzt nimm die Kanne und gieße gegen den unteren Rand der Scheibe möglichst viel Wasser in den Schnee, damit sie festen Boden gewinnt. So, jetzt halte damit ein und hilf mir klopfen, aber vorsichtig, damit die Scheibe nicht zerspringt.«
Er trat in die Rückseite der Scheibe und klopfte leise mit seinen Fingern dagegen. Balte tat dasselbe und je länger sie klopften, umso mehr sahen sie die Blume sich vom Glase lösen. Die Blätter breiteten sich aus, die Krone neigte sich, der Stängel wurde rund. Behutsam zog endlich der Zwerg das Glas zurück. Da stand die Blume aufrichtig, eine herrliche Pflanze mit Blättern und Blüten, wie sie Balte oft am Fenster seines Stübchens gesehen, aber nicht flach und platt, sondern voll und rund, als wäre sie aus der Grube nach und nach emporgeschossen. Der Frost freute sich über sein gelungenes Kunstwerk.
»Jetzt gib Acht«, sagte er, »wie sie ihren Schimmer erhält.«
Er zog aus der Gießkanne einen Mund voller Wasser, spitzte die Lippen und spie es in einem feinen Sprühregen über die neu entstandene Blume. Der Wasserstaub legte sich auf die Blätter, und als der Zwerg darüber hinhauchte, gefror es, und die Blume stand da wie mit diamantenen Tau besprengt.
»Das ist zu schön«, jauchzte Balte und tanzte in dem Schnee umher.
»Hast du schon Eiszapfen wachsen sehen?«,
fragte der Frost.
»Nein«, sagte Balte und fügte wichtig hinzu, »aber heruntergeschlagen habe ich sie vom Dach.«
»Es ist so, wie ich vorhin sagte, zerstören, aber nicht schaffen. Jetzt nimm mir diesen Faden an einem Ende, ich fasse das andere und du lässt langsam das Wasser daran entlanglaufen.«
Balte tat es. Der Frost hauchte die Tropfen an und sie setzten sich, indem einer über den anderen schon erstarrend hinweglief. Es wuchsen allmählich die zierlichsten Zacken heran.
»Jetzt pass auf, nun gibt es Musik.«
Und der Zwerg nahm ein Stäbchen und schlug an die einzelnen Zapfen. Oh, wie das klingelte und tönte. Es hörte sich an wie ferne Himmelsmusik. Balte war außer sich vor Freude über das niedliche Spielzeug.
»Jetzt lass uns Schnee machen«,
rief der Frost, dem die Heiterkeit des Knaben Spaß machte. Er stellte sich auf eine Anhöhe und blies in die Luft. Da wirbelte es luftig herab, die schönsten Schneeflocken.
»Hast du schon diesen einmal genau betrachtet?«,
fragte er Balte.
»Siehst du, wie oft hast du sie achtlos zertreten? Und nicht daran gedacht, dass du jedes Mal ein kleines Kunstwerk zerstörst, wie es Menschenhand nie so vollkommen herstellen kann.«
Er hielt Balte eine Handvoll Flocken hin. Da waren es lauter, regelrecht gebildete Sternchen, so genau gebildet, als hätte man den Zirkel angewendet.
»Nun wollen wir noch einen Spaß machen, bevor wir gehen«,
sagte der Frost.
»Stelle dich hierher und halte dich am Baum fest.«
Sie standen an einem kleinen gefrorenen Weiher. Der Zwerg stellte sich an den Rand und blies mit Macht auf das Eis. Bumm, donnerte es auf einmal, und Balte fiel fast vor Schreck um. Der Zwerg lachte aus vollem Halse, als es das Entsetzen des Kleinen bemerkte.
»Schau her«, sagte er, »so geht es, wenn die Kälte gar zu stark auf das Eis presst.«
Er zeigte auf den Weiher, das starke Eis war breit auseinandergeklafft, sodass man unten das grünliche Wasser sah.
»Jetzt müssen wir gehen«, sagte der Frost. »Es ist dunkel geworden, ohne dass wir es bemerkt haben.«
So vergingen die Wochen rasch. Und Balte hatte sich an die neue Lebensweise gewöhnt. Zumal der Zwerg, der unaufhörlich zur Tätigkeit antrieb, ihm wenig Zeit zum Müßiggang ließ. Aber eine seltsame Begierde hatte ihn erfasst, zu erfahren, was hinter der zweiten Tür verborgen wäre. Wenn er nur jemand hätte fragen können, aber zu der neuen Gesellschaft, die sich eingefunden hatte, hatte er wenig Zutrauen. Eines Tages nämlich klopfte es an die Tür, und der Zwerg fand beim Öffnen draußen ein armes, zerlumptes Weib, welches vom Verhungern nahe war. Auf Befragen gab sie sich als die Not zu erkennen. Man hatte sie stillschweigend geduldet und ihr einen Platz am Feuer gegönnt, aber sie war keine angenehme Gesellschaft und stets mit Klagen bei der Hand. Das Märchen ließ sich seltener als sonst sehen. Endlich erschien es wieder an einem Abend.
»Bist du wieder da?« jubelte Balte. »Wie habe ich dich vermisst? Wo bist du so lange gewesen?«
»Weit, weit«, entgegnete die Alte, »über Berge und Wälder, Hügel und Tal.«
»Kannst du mich nicht einmal mitnehmen?« fragte Balte.
»Nein«, sprach das Märchen, »das geht nicht an. Du bist ein Menschenkind. Du würdest alle Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Das ist aber bei mir nicht der Fall. Vor meinem Blick verklärt sich alles, und bei meinem Eintritt strömt dein Zauber auf meine Umgebung aus. Wie ich Wunder schaffe und schaue, das darf der Mensch wohl erleben, aber niemals erfahren, wie es dabei zugeht.«
»Warum denn nicht?« fragte der Knabe.
»Weil sie mal täglich und gemein erscheinen, weil es seinen Reiz verlieren würde. Glaubst du, dass mich die Menschen so gern hätten, wenn sie mich und meine Wunder täglich schauten? Nur das Ungewohnte, Seltsame ist es, was mich ihnen lieb und begehrenswert macht. Nur in der Ferne dürfen sie mich wie durch einen Schleier sehnen, mehr ahnen als empfinden. Kaum, dass ich ihnen erschienen bin, muss ich auch schon wieder verschwunden sein.«
»Ich möchte den ganzen Tag um dich sein«, meinte Balte.
»Dann würdest du dich schon bald langweilen, trotz meiner schönsten Geschichten und Wunder.«
Es klopfte und die Winde erschienen.
»Nun, was bringt dir Neues?«
fragte das Märchen, indem es ein großes Buch hervorholte, welches von Balte neugierig betrachtet wurde. Es musste uralt sein, denn die Blätter waren vergilbt und abgegriffen. Sie nahm eine Rabenfeder zur Hand und blickte den Nordwind fragend an.
»Ich war weit oben«, begann dieser, »am Nordpol, wo die Sonne nimmer hinkommt. Wie öde ist es dort, kein Baum oder Strauch, alles tote, schweigende Wüste. Kein Tier ist dort zu finden, nichts als Eis, starres, kaltes Eis. Selbst mir wurde es zu einsam und ich kehrte wieder um. Im Nordmeer traf ich ein Schiff an, das im Eise stecken geblieben war. Verwegene Männer saßen da drauf, sie wollten weit, weit nach Norden. Ich mochte ihnen nicht zu Leide tun, weil ihre Kühnheit mir wohlgefiel. Aber noch im Wegziehen sah ich, wie sie zwischen zwei mächtige Eisberge gerieten und das Schiff zermalmt wurde. Wie das knarrte und krachte. Das ist alles, was ich heute erlebt habe.«
»Was hast du zu berichten?« fragte das Märchen den Ostwind.
»Oh, ich habe viel gesehen«, sagte er. »Ich kam von China her, über Russland. Die chinesische Kaiserin feiert ihren Geburtstag. Das war ein Jubel. Ganz Peking stand auf dem Kopf.
Die Kaiserin fuhr in den Straßen umher, voran die Wachtparade, welche die chinesische Nationalhymne spielte. Dahinter zu Wagen und zu Fuß die Hofdamen. Ei, wie die zimperlich taten. Auf der Zitadelle schossen sie aus Papierkanonen und die Straßenbuben schossen Purzelbäume in dem und sie warf Bonbons unter die Jungen. Das war ein Gehasche und Gepurzle.
Warst du nicht in Russland? Fragte das Märchen.
Ja, ich bin aber sehr schnell hindurchgefahren. Es war mir dazu unbehaglich. Ich sah nur, wie ein Bauer die Knute bekam und der Polizist, der dabei stand, rief: Russland ist groß und Väterchen weit, es lebe die Volksaufklärung.
Das Märchen schrieb genau auf, was er sagte. Der Westwind sprach:
Ich weiß wenig Neues zu berichten. In Amerika ging ich eine Wettfahrt mit einem Kurierzug ein und wäre beinahe unterlegen, wenn nicht im letzten Augenblick der Kessel gesprungen und der ganze Zug in einen Fluss gestürzt wäre. Von England entdeckte ich vor lauter Fabrik Schornsteinrauch dieses Mal gar nichts. Und in Frankreich sah es ohne mich schon windig genug aus. Da machte ich, dass ich nach Hause kam.
Und ich, begann der Südwind, verließ Ostafrika gerade, als die Menschen dort mit Flintenschüssen zur Zivilisation bekehrt wurden. In Ägypten saßen die Engländer fester als je und in Italien flog ich über das Parlamentsgebäude, in dem es sehr lebhaft zuging. In Deutschland weiß augenblicklich keiner recht, von wo der Wind weht. Ich hielt mich nur einen Augenblick in einer großen Stadt auf, in der gerade der Weihnachtsheiligabend gefeiert wurde. Ich schaute durch ein Fenster, da tanzten die Kinder um einen Christbaum.
Was war das für ein Haus, von welchem du hieltest? Fragte Walter. Hatte es ein Schieferdach und stand eine Linde im Vorgarten?
Ja, ganz so, wie du sagst.
Oh, es ist bei mir zu Hause gewesen, schluchzte Beite. Sie feiern Weihnachten und ich bin hier oben viele Meilen weit hoch im Norden.
Wieder ging ein Monat dahin. Des kleinen Balten hatte sich nach und nach eine tiefe Schwermut bemächtigt. Immer glühender war in ihm die Sehnsucht nach Sonnenschein und Freiheit geworden. Zu ihr gesellte sich eine unbezähmbare Neugier, zu erfahren, was hinter der verbotenen Tür verborgen sein mochte. Warum sollte er nicht danach fragen? Und warum nie ihre Schwelle überschreiten? Es ahnte ihm, dass ihr Geheimnis im Zusammenhang stünde mit seinen sehnsüchtigen Träumen. Und oftmals stand er nachsinnend vor ihr und überlegte, wie er sie so wohl öffnen möchte. Dann und wann sah er den Zwerg heraustreten, aber sorgfältig hatte dieser sie hinter sich verschlossen und niemals konnte Balte entdecken, wo jener den Schlüssel aufbewahrte. Wie groß war daher seine freudige Überraschung, als er sie eines Tages offenstehen sah. Wenn er jetzt eintrat, der Zwerg war in einem fernen Saal beschäftigt. Balte konnte nicht widerstehen. Ehe er sie's versah, hatte er sie ganz geöffnet und befand sich im Eingang einer dunklen Höhle. Ängstlich trat er noch einmal zurück. Dann überwand er seine Furcht, zog die Tür hinter sich zu und tastete in dem Dämmerlicht umher, an welchem sich sein Auge schnell gewöhnte. Weit vor sich glaubte er, einen fernen Lichtschimmer zu entdecken und ging dem Schein vorsichtig nach, denn der Boden der Höhle war uneben und mit Felsstücken bedeckt. Immer weiter drang Balte vor. Der Schein des Lichtes nahm zu. Er schien von oben her zu kommen, aber plötzlich sah sich das Knäblein am Rande eines tiefen Abgrundes, welcher eine weite Kluft bildete zwischen ihm und dem gegenüberliegenden Raum. Balte blickte hinüber und glaubte zu träumen. Drüben schaute er auf einer grünen Wiese einen Hain von prächtigen Bäumen. Sie beschatteten eine Grotte, in welcher auf einem weichen Lager ein wunderschöner Jüngling zu schlummern schien. »Oh, das ist der Frühling«, rief Balte, und nun schlug verwundert er die Hände zusammen. »Das ist der Frühling! So habe ich ihn im Traum gesehen. Oh, ich will zu ihm, will ihn wecken. Er muss aufstehen und den bösen Winter vertreiben. Ach, wäre ich bei ihm, oh, könnte ich zu ihm hinüber!« Er versuchte, an den Felsen hinabzuklettern, aber seine Mühe war vergebens. Schroff stiegen sie in die Tiefe hinab, welche von Nebeln und Dünsten bedeckt war. Er rief, so laut er konnte, aber seine Stimme verhallte machtlos in dem gewaltigen Brausen, welches aus dem Abgrunde hervordrang. Wehklagend setzte er sich an den Rand und schaute sehnsüchtig hinüber nach dem lieblichen Bilde.
»Ach, hätte ich Flügel«, seufzte er, »wie bald wollte ich bei dir sein, schöner Jüngling, und dich erwecken.«
Lange noch saß er dort, bis der Gedanke an den Zwerg ihn zum Aufbruch trieb. Vielleicht hatte jener ihn schon vermisst und sein Abenteuer entdeckt. Noch einen wehmütigen Blick warf er hinüber nach dem schlummernden Frühling, dann schlich er traurig den Weg zurück. Er kam gerade zur rechten Zeit, denn der Zwerg suchte ihn und schalt laut, sobald er ihn erblickte.
»Wo treibst du dich nur herum?« rief er. »Sobald ich nicht hinten anstehe, vergisst du Arbeit und Pflicht. Schnell heran und den Saal gefegt.«
Seufzend ergriff Balte den Besen und ging an sein hartes Tagewerk. Aber unablässig weilten seine Gedanken bei der wunderbaren Grotte. Und er sann hin und her, wie er zu ihr gelangen könnte. Wenn er das Märchen fragte, es musste ihm doch Auskunft geben können. Vergeblich wartete Balte so manchen Abend auf das Märchen. Er schien gar nicht mehr wiederkehren zu wollen. Wie oft schlich er an die geheimnisvolle Tür in der Hoffnung, sie offen zu finden. Aber der Zwerg hütete sie sorgsamer als zuvor. So vergingen viele traurige Tage. Und Balte erkrankte mehr und mehr an seiner unstillbaren Sehnsucht. Betrübt saß er eines Morgens an der verschlossenen Tür und weinte bitterlich.
»Warum weinst du?« fragte ihn eine Stimme. Es war die Not, welche vor ihm stand.
»Du kannst mir doch nicht helfen«, sagte Balte traurig.
Wer weiß«, erwiderte sie. »Erzähle mir, was dich bedrückt.«
Balte sah sie fragend an. Er überlegte, ob er ihr sein Geheimnis anvertrauen sollte.
»Denke dir«, sagte er nach längerem Nachsinnen, »du ständest am Ufer eines Flusses und drüben schlief jemand, den du gerne wecken möchtest, aber deine Stimme reicht nicht hinüber.«
»Das will ich dir schon sagen«, versetzte die Not. »Kannst du Rätsel lösen?«
»Oh, ich will es versuchen, sag nur, wie es lautet.«
»Das will ich tun. Aber du musst mir dafür etwas schenken.«
»Ich hab nichts, was ich dir geben könnte.«
»Hast du nicht ein schönes Pelzkäppchen? Gib mir das.«
Er gab es ihr und sie sagte,
»Merk auf und rate, was in diesem Liede gemeint ist. Es hat ein graues Röcklein an, ist klein, dass man's kaum sehen kann. Es hat nicht Schätze, hat nicht Gold, und doch ein Kleinod wunderhold. Das schenkt es dir, und hoch erfreut vergisst du all dein Herzeleid.«
»Oh, wie dank ich dir«, rief Balte, »nun will ich es schon erraten.« Nachsinnend ging er den Tag über umher, indem er stets von Neuem das Rätsel wiederholte. »Es hat ein graues Röcklein an, ist klein, dass man's kaum sehen kann.«
Was konnte das nur sein? Er riet auf alles Mögliche.
Aber wenn er es gefunden zu haben glaubte, so passte die Lösung doch nicht ganz zu dem, was das Lied besagte.
»Ich will das Märchen fragen«, sprach er endlich zu sich. »Es wird gewiss sagen können, was in dem Rätsel gemeint ist.«
Sehnsüchtig wartete er auf das Erscheinen des Mütterchens. Endlich trat es eines Abends ein und wurde jubelnd von Balte begrüßt.
»Ich will dir ein Rätsel aufgeben«, sagte er heimlich, ohne dass der Zwerg es merkte. »Das musst du lösen und ich sage dir auch, was ich damit beginnen will.«
Er sagte ihr das Rätsel.
»Es hat ein graues Röcklein an, ist klein, dass man's kaum sehen kann.«
»Das ist ein Vogel«, sagte sie.
»Es hat nicht Schätze, hat nicht Gold, und doch ein Kleinod wunderhold, das schenkt es dir und hoch erfreut vergisst du all dein Herzeleid.«
»Das ist die Lerche, und ihr Lied, welches Hoffnung und Trost bringt, welches Freude im Menschenherzen erweckt. Jetzt hast du die Lösung. Weißt du nun alles?«
»Herrlich, herrlich«, jubelte Balte, »oh, dass ich darauf nicht selbst kam. Wie danke ich dir! Jetzt ist mir geholfen! Höre dann mein Geheimnis!«
Er erzählte dem Märchen alles und entwarf einen kühnen Plan. Die Alte erschrak.
»Du bist ein verwegener Bursch«, sagte sie. »Du willst unternehmen, was noch bisher kein Mensch gewagt hat und was ich selbst trotz aller Zauberkünste nicht unternehmen würde.«
»Oh, du musst mir helfen, gutes Märchen«, sagte Balte schmeichelnd.
»Bedenkst du auch, wie großes Unheil du anrichten kannst, wenn du den Frühling weckst? Noch bedarf es des tiefen Schlummers, um Kräfte zu sammeln. Noch ist er nicht stark genug, um den Kampf mit dem mächtigen Winter zu bestehen. Er wird unterliegen und in noch härtere Fesseln geschlagen werden.«
»Oh, sei nicht so bange«, flehte der Knabe. »Bedenke doch, welch ein Glück, wenn das Unternehmen gelingt. Auch du wirst dich hinausdehnen und aus diesen dunklen Wintertagen.«
»Ich will nicht leugnen, dass ich mich auch auf die blühenden Fluren und den Gesang der Vögel freue.«
Lange noch schwankte das Mütterchen, aber der Knabe wusste alle Bedenken zu widerlegen, und nur das eine schien ihm unerfindlich, wo sie eine Lerche finden sollten. Die waren doch alle weit, weit unten nach dem Süden gezogen.
»Das wäre so schwer nicht«, meinte das Märchen. »Alle Tage fährt der Südwind in das Land, wo die Lerche wohnt. Lass uns ihn überreden, dich mitzunehmen. So bringst du morgen Abend die Lerche mit in den Berg.«
Der Morgen kam und Balte wurde vom Südwind geweckt. Es war noch dunkel und die kleine Fackel, mit welcher der Zwerg leuchtete, erhellte nur spärlich den Raum. Balte schlich sich unbemerkt an die Tür und als die Winde herankamen und der Frost unter dem üblichen Zauberspruch die Tür öffnete, da schlüpfte das Knäblein schnell unter den weiten Mantel des Südwinds und gelangte so ins Freie. Die anderen Winde flogen nach kurzem Abschiedsgruß nach verschiedenen Richtungen von dann. Der Südwind wartete, bis sie fort waren. Dann hieß er Balte sich auf seinen Mantel setzen und ihn fest umklammern, da die Fahrt stürmisch und gefährlich sei. Balte tat, wie ihm geheißen war. Und jetzt erhob sich der Südwind, schlug mit seinem Mantel wie mit den Flügeln auf und ab und stieg pfeilschnell unter gewaltigen Brausen in die Höhe. Hui, wie rasch das durch die Lüfte ging. Dem Knaben wurde bange, denn er fürchtete, er möchte jeden Augenblick stürzen. Und doch, wie glücklich fühlte er sich, wie wohl ward ihm ums Herz, als er die frische Morgenluft einsog und nach der langen Gefangenschaft hätte aufjauchzen mögen vor Freude. Wie die Wolken um sie herflogen, die Erde lag unter ihnen in weiße Nebel gehüllt. In der Ferne erblickte Balte ein mächtiges Feuer. Der Himmel schien dort zu brennen. »Was sind das für Flammen dort?« fragte er den Wind.
»Das ist kein Feuer«, sagte dieser. »Es ist die Sonne, die dort aufgeht. Siehst du sie wohl?«
Hoch auf schossen die feurigen Garben. Das glühte wie geschmolzenes Erz im Osten. Jetzt röteten sich die Wolken. Sie leuchteten im rostigen Glanze. Der Nebel unter ihnen zerriss und Balte erblickte das gewaltige Meer, welches purpurfarben schimmerte.
»Oh, das ist prächtig mit anzusehen«,
rief Balte, indem er nach einem vorbeifliegenden Lüftchen haschte.
»Wir müssen eilen«, sagte der Südwind. »Es ist schon spät.«
Und husch, husch ging es weiter. Jetzt tauchten unter die Städte und Wälder auf. Die Flüsse schlängelten ihre silbernen Fäden durch das Land. Nun ging es über die Alpen hin, deren Gipfel in der Morgensonne glühten. Bald lagen sie hinter ihnen, und vor ihnen breitete sich Italien aus, das Land, in welches die Lerche gezogen war.
»Ich weiß, wo sie ihr Nest gebaut hat«, sagte der Wind. »Es ist bei einem kleinen Hain am Meer. Dort werde ich dich absetzen und gegen Abend wieder aufnehmen.«
Er ließ sich sanft zur Erde nieder. Balte sprang aus dem Mantel heraus und der Wind flog eilends von dannen. Balte betrachtete die Gegend. Es war eine liebliche Bucht von Lorbeerbäumen und Zypressen eingeschlossen. Am Strande kräuselten sich die Wellen und weiße Muscheln lagen in dem blinkenden Sande. Eben erhob sich die Lerche und sang ihr Morgenlied. Balte näherte sich ihr und sie stieg höher.
Fürchte dich nicht vor mir, sagte der Knabe. Ich tu dir nichts zu leide. Wer bist du? Fragte die Lerche.
Ich bin Balte, der den Frühling suchen will.
Ist es denn schon an der Zeit? Fragte sie weiter.
Oh, es ist so traurig da oben, sagte Balte. Kein Sonnenlicht, kein grüner Baum und kein frohes Lied. Du sollst mit mir kommen und den Frühling in meiner nordischen Heimat verkünden.
Wer hat dir gesagt, dass ich das tun kann?
Ich habe ein Rätsel gehört, welches von dir spricht, höre. Es hat ein graues Röcklein an, ist klein, dass man's kaum sehen kann. Es hat nicht Schätze, hat nicht Gold, und doch ein Kleinod wunderhold. Das schenkt es mir und hoch erfreut, vergesse ich all mein Herzeleid.
Das bin ich wohl, sagte die Lerche, aber weißt du auch, was du von mir forderst?
Dass dein Lied den schlafenden Frühling erwecke.
Wenn es das nur wäre. Aber wenn ich ihn zu früh erwecke, so drückt er mich an sein erstarrtes Herz und alles Leben weicht aus mir. Ich muss sterben.
Oh, das muss ein seliger Tod sein, sagte Balte. Wäre ich an deiner Stelle, ich flöge freudig hin und sänge.
Meinst du, dass es so leicht ist, aus dem fröhlichen Leben zu scheiden und alle Lust und Wonne, die unten im Lenz harrt, hinzugeben?
Denkst du aber auch an den herrlichen Dienst, den du den Menschen leistetest, an den schönen Frühling dort oben, an die blühenden Blumen, die grünen Felder, die murmelnde Quelle? Denkst du an die milden Strahlen der Sonne, an die jubelnden Menschen, die singend durch Flur und Wald ziehen?
Die Lerche blieb stumm.
Soll dein Lied nicht das schlummernde Leben erwecken, die Knospen an den Zweigen, die zarten Blätter, das Eis von den Bächen lösen, Freude und Hoffnung überall erregen?
Oh, höre auf mit deiner prächtigen Schilderung, bat die Lerche. Ich sehe das alles vor mir, sprich nicht weiter. Du machst mir die Sehnsucht in meinem Herzen rege. Wie freue ich mich auf die herrliche Zeit dort oben. Sieh hier den Himmel, er ist blauer. Atme die Luft ein, sie ist milder und würziger. Schau die Pflanzen an, sie sind prächtiger und reicher. Und doch, wie gern vertauschte ich das alles mit der nordischen Heimat. Oh, das ist köstlich, wenn die Stürme dort oben durch die Lande ziehen, wenn sie durch die nackten Wipfel der Bäume sausen, als sängen sie ein Lied von der Auferstehung, wenn die Ströme von den Bergen herabstürzen in die taubeladene Ebene. Oh, ich komme, und sollte ich auch die Herrlichkeit nur eine Stunde genießen. Nimm mich mit dort oben hin und führe mich zu dem schlafenden Jüngling. Mein Lied soll ihn erwecken, meine Stimme ihn aus dem tiefen Schlummer rufen. Und wenn er erwacht und mich an sein Herz drückt, wie gern will ich dann sterben. Ich komme, ich komme.
Und solltest du sterben, sagte Balte, in meinem Liede sollst du fortleben. Ich werde ein Dichter werden und einen Gesang anstimmen zu deinem Lobe, den sie alle gern hören wollen, und dein Ruhm wird in die Welt der Welt dringen.
Ruhe nun ein wenig von deiner weiten Reise, sagte die Lerche. Komm, hier unter den Lorbeerbaum liegt weiches Moos. Darauf lege dich nieder und schlummere bis zum Abend. Ich will dich in Schlaf singen, und dann musst du den Wolken fliegen, gen Süden schauen, bis der Wind aus Mittag zurückkehrt und uns beide hinführt zu dem ersehnten Ziel.
Balte folgte ihr. Sie hüpfte voran zu der lauschigen Stelle, auf der er ermüdet und niedersank. Bald verfiel in einen tiefen Schlummer. Die Lerche aber sang:
Hoch braust der Sturm durch das weite Gefild, es liegen die Ströme von Eis umhüllt. Kein Veilchen sprieset am grünenden Rhein, kein Vöglein singet im schweigenden Hain, verstummt sind all die Lieder. Hoch fesselt der Wind die starre Natur, es ruht im Schlummer die weite Flur, und Nebel, sie dringen aus seliger Kluft, es wirbelt der Schnee durch die dämmernde Luft und schüttelt das weiße Gefieder. Doch heimlich im Herzen, da regt es sich sacht, als blinke ein Sternlein durchs finstere Nacht. Es flüstert die Hoffnung so fröhlich und traut und singet bald leise und singet bald laut, nun kehret der Frühling bald wieder.
Als sie ihr Lied beendet hatte, da flog sie hoch zu den Wolken empor und sang und jubelte aufs Neue, und es war Hoffnung und Sehnsucht, was sie sang. Endlich tauchte die Sonne ins Meer. Der Abend senkte seine schwarzen Schatten auf das Gefilde. Da ließ sich die Lerche hernieder. Ein warmer Hauch zog über das Wasser. Das war der Südwind. »Wo ist Balte?« fragte er.
»Ich will ihn wecken.«
»Da bist du ja«, rief Balte, indem er sich die Augen rieb. »Willst du uns nun mitnehmen?«
»Sprutet euch«, rief der Wind. »Ich darf mich nicht aufhalten.«
Er breitete seinen Mantel aus.
»Komm hierher«, sagte Balte zur Lerche. »Hier an meinem Herzen sollst du warm und sicher die Fahrt mitmachen.«
Sie schlüpfte in sein Röckchen, und gleich darauf erhob sich der Wind. Da sauste und zischte. Wie der Blitz ging es vorwärts. Über ihn glänzten die Sterne und zogen schweigend ihre Straße. Oh, wie sie funkelten! So flogen sie mehrere Stunden, als Balte tief unten Häuser erblickte und an den Türmen seine Vaterstadt erkannte.
»Oh, lass uns dort ein wenig einkehren«, bat er den Wind. »Lass mich in die Fenster meines Vaterhauses blicken.«
»Ich darf mich nirgends aufhalten«, sagte der Südwind.
»Oh, nur einen Augenblick«, versetzte Balte.
Und er wusste so flehentlich zu bitten, dass der Wind sich erbarmte. Hei, wie sie herniederschossen! Nun strichen sie durch die Straßen und hielten vor den erleuchteten Fenstern in der Schönhauser Allee still. Aber wie schade, sie waren mit dichten Eisblumen bedeckt und man konnte nicht hindurchsehen.
»Lass mich machen«,
sagte der Südwind und blies ein wenig gegen die Scheiben, sodass das Eis schmolz. Da blickte Balte ins Zimmer und sah, wie seine Mutter am Bette stand und sein kleines Schwesterchen beten ließ, und er hörte, dass sie für ihn betete. Aus seinen Augen stürzten heiße Tränen und er vermochte sich nicht von dem Fenster zu trennen. Aber der Wind drängte und rief,
»Fort, fort, ich darf nicht länger weilen, sonst fängt die Linde an zu grünen und morgen früh ist alles erfroren.«
Er stieg in die Höhe und weiter ging es durch die stille Abendluft. Bald erglänzte das Meer im Mondenschein unter ihnen. Schnell waren sie hinübergeflogen. Nicht mehr lange, so hielten sie am Eingange des Berges, vor welchem die anderen Winde eben eingetroffen waren.
»Habt ihr Balte nicht gesehen?« fragte der Zwerg, als sie eingetreten waren. »Ich habe ihn seit heute früh nicht vor Augen bekommen und suche ihn vergeblich.« »Er ist vielleicht irgendwo eingeschlafen«, meinte der Nordwind.
Balte schlüpfte aus dem Mantel, verbarg sich im Dunkeln und trat erst später hervor, sodass es schien, als käme er eben von der Arbeit.
»Da bist du ja«,
rief der Zwerg, welcher in aufrichtiger Sorge war, denn er hatte den Knaben wirklich lieb gewonnen.
»Bleib mir künftig nicht so lange aus und geh des Morgens nicht zur Arbeit, ohne mir zu sagen, wohin.«
Balte setzte sich zum Märchen, welches schon in der Höhle anwesend war, und sie sehr freute, als sie ihm den Erfolg seiner Fahrt mitteilte. Sie beratschlagten noch mancherlei, und Balte fragte ängstlich, wie sie ihr Werk vollenden möchten, ohne dass der Zwerg es merkte.
»Ich weiß, ein Schlafmittel zu bereiten«, sagte das Märchen. »Wenn er das genießt, so verfällt er in einen tiefen Schlummer. Ich will es ihm morgen in den Frühtrunk schütten, und wenn er fest schläft, dann können wir ungehindert fliehen.«
»Ja, das musst du tun«, sagte Balte. »Doch wie vermögen wir, die geheimnisvolle Tür zu öffnen?«
das weiß ich«, krächzte der Rabe. »Der Schlüssel hängt oben an einem Felsenzacken, hier in der Höhle. Ich will morgen hinauffliegen und ihn holen.«
»Es wäre uns dann aus aller Not geholfen«, jubelte Balte. »Lasst uns morgen früh aufstehen. Ich will euch den Weg zeigen.«
Kaum graute der Morgen des nächsten Tages, als es in der Höhle lebendig wurde. Der Zwerg war emsig beschäftigt, das Feuer zu entzünden. Die Winde erhoben sich schlaftrunken von ihrem Lager, und das Märchen, welches schon längst munter war, erwartete Balte. Bald dämpfte der Frühtrunk in den Schalen und alle setzten sich um den Herd. Das Mütterchen saß neben dem Zwerg und ohne dass er es merkte, goss sie ihm den Schlaftrunk in seinen Napf. Jetzt rüsteten sich die Winde zum Aufbruch und baten den Zwerg, sie hinauszulassen.
»Gleich, gleich«, rief er, »lasst mich nur erst meinen Trunk genießen.«
Und dabei leerte er das Gefäß bis auf den letzten Tropfen. Das Märchen verbarg sich hinter einem Vorsprung, als jener die Tür öffnete, und blieb in der Höhle zurück. Der Frost schloss die Tür und trat wieder ans Feuer.
»Ah, wie müde bin ich heute«, sagte er gähnend. »Es war doch eine harte Arbeit gestern. Oh, die Augen fallen mir beinahe zu.«
Indem er dies sprach, sank er auf seinen Sitz zurück und verfiel in einen tiefen Schlummer. Balte hätte laut aufjubeln mögen, doch das Märchen, welches aus seinem Versteck hervortrat, warnte ihn.
»Nur schnell«, flüsterte es, »lass uns eilen, der Zwerg möchte vielleicht vor der Zeit erwachen und all unsere Mühe wäre vergebens. Fliege hinauf, mein treuer Rabe, und hole den Schlüssel herab.«
Der Rabe flog hinauf zu dem geheimnisvollen Ort und flatterte bald hernieder, indem er einen schweren Schlüssel im Schnabel trug.
»Nun geh voran, Balte, und führe uns.«
»Komm denn, liebe Sängerin«, sagte Balte zur Lerche, »jetzt beginnt unser schweres Werk.« Er ging voran und bald standen sie vor der Tür. Wie klopfte sein Herz, als der Schlüssel sich im Schlosse umdrehte. Jetzt sprang die Pforte auf und sie betraten den Gang.
»Wie dunkel es hier ist«, sagte das Märchen.
»Siehst du den Schimmer?«, sagte Balte. »Dort ist er.«
»Frühling, Frühling«,
jauchzte die Lerche. Sie schritten behutsam vorwärts. Es war eine gefährliche Wanderung. Der Schein wurde heller. Jetzt lichtete sich die Dämmerung und bald traten sie an den Rand des Abgrundes.
»Seht ihr ihn dort?«, flüsterte Balte.
»Oh, da ist er! Welch ein schöner Jüngling!«
»Frühling, Frühling«,
jubelte die Lerche. »Flieg nun hinüber, traute Freundin«, sprach Balte. »Schwinge dich über den Abgrund hinweg und lass dein schönstes Lied erschallen.« Die Lerche erhob sich von Baltes Hand, schlug mit den Schwingen und flog dann über den Abgrund, in welchem die Dünste und Nebel stärker brausten denn je. Ängstlich verfolgten die beiden ihren Flug. Jetzt war sie glücklich drüben angelangt, schwang sich auf einen Zweig, blickte auf den schlummernden Jüngling herab und begann mit heller, lieblicher Stimme.
»Horch, horch, was schallet vom schlanken Zweig? Was klinget so süß und schmelzend weich zum Lager herab? Wer schlummert darauf? Du lieblicher Schläfer, wach auf, wach auf!«
Ängstlich blickten Balte und das Märchen hinüber. Regte er sich denn immer noch nicht?
»Oh, sie vermag ihn nicht zu erwecken«, klagte Balte.
Die Lerche aber fuhr fort.
»Ich kam geflogen von Süden her, wo über die Berge das tiefe Meer, und ich schwang mich flink zum Baume hinauf und will dich wecken. Wach auf, wach auf!«
Der Schläfer richtete sich auf und schaute verwundert um sich.
»Erst wach«, jubelte Balte.
Die Lerche aber sang weiter.
»Wie suchte ich dich sehnlich und fand dich kaum. Erwach nun, erwach aus dem tiefen Traum und steig aus der Nacht zum Lichte hinauf, zur fröhlichen Sonne. Wach auf, wach auf!«
»Wer bist du, liebliche Sängerin?«,
fragte der Jüngling.
»Ich bin die Lerche.«
»Und warum erweckst du mich aus meinem Schlummer?«
»Oh, stehe auf, erhebe dich! Die Lande harren deiner, bringe ihnen zurück, was ihnen der Winter geraubt!«
»Ist es denn schon an der Zeit?«, fragte der Frühling. »Ich habe so lange geschlummert.«
»O Herr, schon lange genug währte die Knechtschaft. O stehe auf, wir zu enteilen. Nimm die Herrschaft an dich. Lass es wieder Licht werden auf Erden nach so langer Nacht. O gib uns Sonnenschein und Freude zurück.«
»Und wer sandte dich zu meinem Lager? Wird dir verraten, wo du mich fändest?«
Es war ein Menschenkind, das die Sehnsucht mich herbeiholen ließ, weit, weit her über Meer und Gebirge, um dich durch mein Lied zu erwecken.
Ein Menschenkind? Und wo ist es? Fragte der Frühling.
Dort, dort, siehst du es nicht stehen, am jenseitigen Abhang?
Der Frühling blickte hinüber zu Beiten. Oh, wie gern wäre Balte zu ihm geeilt, hinweg über den Abgrund. Hilfeflehend sah er sich nach dem Märchen um. Aber wo war das alte graue Mütterchen geblieben? Statt seiner stand ihm ein holdes Mädchen im rosigen Gewande. In den goldenen Locken einen blühenden Kranz, auf ihrer Schulter ein schneeweißes Täubchen.
Du wirst mich nicht wiedererkennen, Balte, begann sie mit wohlklingender Stimme. Sieh mich hier statt des alten Mütterchens. Du hast mich erlöst.
Sobald der Frühling erwachte, gewann ich meine eigentliche Gestalt wieder und verlor die hässliche, in welche mich jedes Mal der garstige Winter verwandelt. Sie umarmte den staunenden Knaben und küsste ihn auf die Wangen.
Und nun lass uns hinüber zu dem Frühling und ihn begrüßen. Komm, reich mir die Hand!
Sie ergriff Baltes Hand und beide schwebten über den Abgrund auf einer rosigen Wolke, wie das da unten in der Tiefe wogte und kochte.
»Das sind die Frühlingsstürme dort unten«, sagte das Märchen. »Nun werden auch sie frei werden.«
Sie hatten das gegenüberliegende Ufer erreicht und eilten auf den Jüngling zu.
»Willkommen, holdes Märchen«, rief der Frühling. »Bist du auch gekommen, mich erwachen zu sehen?«
»Sei tausendmal begrüßt. Und wer bist du, freundlicher Knabe?«
»Es ist Balte, der den Frühling suchen ging.«
Der Frühling lächelte. »Und, hast du mich nun gefunden, du ungeduldiges Menschenkind?«
»Oh, komm mit«, rief Balte, indem er ihn zärtlich umschlang. »Komm mit mir in die Heimat, mache den Wald grün und lasse die Bäche springen. Gib uns Frohsinn und Gesang wieder. Sieh hier die Lerche, lass sie wieder singen unter dem blauen Himmelzelt.«
»Wunderbares kleines Geschöpf«, sagte der Frühling zur Lerche. »Wie soll ich dir danken, dass du mich erweckt hast aus dem langen Schlummer? Komm her zu mir, frohe Verkünderin der wiederwachenden Welt.«
Er streckte die Hand nach der Lerche aus. Noch einmal schmetterte sie aus voller Kehle. Das klang so hoffnungsfreudig, so jubelnd und doch so todesmutig zugleich. Nun endete sie ihr Lied mit verhallenem Klang und flatterte dem Jüngling entgegen. Er umfasste sie und drängte sie an sein Herz. Oh, wie sie noch jauchzte in ersterbender Luft. Dann ließ sie das Köpfchen hängen, die Flügel sanken herab, ihre Weissagung ging in Erfüllung. Der eisige Hauch, welcher aus der noch starren Brust des Frühlings ausging, hatte sie getötet.
»Ei, sie ist tot«, jammerte Balte. »Du süße Sängerin, so musstest du denn wirklich deine Vermessenheit mit dem Leben büßen?«
»Aber ich will halten, was ich versprach. Ich will ein Lied zu deinem Ruhme singen, und es soll über die Lande hinaus in die weite, weite Welt scheinen.«
»Klage nicht«, sagte der Jüngling sanft. »Es sei ferne von mir, dass ich töte, wo ich Leben bringen soll. Nicht will ich mich undankbar gegen sie erweisen, obgleich sie allzu kühn war. Lege sie an ein warmes Herz und sie wird allmählich wieder zum Leben erwachen. Doch nun auf, lasst uns daran denken, aus diesem öden Gefängnis zu entfliehen. Auf, erwacht auch ihr und bereitet euch zu der lustigen Fahrt.«
Er berührte mit seiner Hand drei Schwäne, welche auf dem Rasen gebettet vor einem Muschelwagen schliefen. Sie erwachten, streckten verwundert die schlanke Hälsen, schlugen mit den Flügeln und erhoben sich.
»Auch du sollst mit uns fahren, freundlicher Knabe«, sagte der Frühling. »Sollst mit mir entfliehen, dem Gefängnis, sollst herrliche Wunder schauen.«
»Oh, das muss eine lustige Fahrt werden«, jubelte Balte.
»Lasst uns eilen«, sagte das Märchen. »Noch sind wir hier im Bereich des öden Winters. Er könnte uns überraschen und du würdest unterliegen in dem ungleichen Kampf.« »Gewiss«, versetzte der Frühling. »Noch habe ich meine Heerscharen nicht gesammelt, um mit ihnen streiten zu können. Oh, wie freue ich mich darauf! Doch nun setzt euch zu mir in den Wagen und lasst uns die Fahrt beginnen.«
Er bestieg den Muschelwagen. Neben ihm setzte sich das holde Mädchen.
Zu seinen Füßen aber ließ sich der Knabe nieder. Der Frühling ergriff die Zügel, trieb die Schwäne an und mit kräftigen Flügelschlägen erhoben sie sich in die Lüfte. Mächtiger brausten die Stürme unten im Abgrunde, als wollten sie sich losreißen und dem Gebieter folgen.
»Bleibt«, rief der Frühling, »noch ist eure Zeit nicht gekommen. Erst will ich heimlich Umschau halten in meinem Reich, dann rufe ich euch herbei und ihr sollt mir die Herrschaft erobern helfen.«
Höher und höher stieg der Wagen. Jetzt erhob er sich über den Berg. Mit welcher Wonne schaute Walter auf sein bisheriges Gefängnis zurück, denn er nun für immer entfloh. Da lag es unter ihm, starr und kalt in seiner eisigen Pracht. Hell glänzte der Schnee in der Morgensonne. »Lebe wohl«, rief Balte hinunter, »du seltsamer Zwerg, habe Dank für so manche frohe Stunde und verzeih mir, wenn ich dich verriet, um einen schöneren Gebieter zu folgen.«
»Er hört es nicht«, sagte das Märchen, »er liegt tief unten schlummernd in Eis und Schnee.«
»Möge er erst erwachen, wenn wir weit in die Lande gezogen sind«, sagte der Frühling, »denn er ist mein grimmigster Feind. Er war es, der mich auf Geheiß des Winters in eisige Bande schlug, welche nur der liebliche Gesang der Lerche zu lösen vermochte.«
In diesem Augenblick erwachte die Lerche aus ihrer Erstarrung. Sie erhob die Schwingung und flog in luftigen Kreisen dem Gefährt voran, während sie schmetternd sang. So schwebten sie dahin durch die rosigen Wolken. Die Morgensonne vergoldete mit ihren Strahlen die Muschel und das glänzende Gefieder der stolz einherflatternden Schwäne. Immer freudiger und heller klangen die Lieder der jauchzenden Lerche. Balte schaute empor zu dem holden Paar. Ein mildes Lächeln schwebte um die Lippen des Jünglings und freundlich nickte das Märchen dem Knaben zu.
»Nun kannst du wieder durch die grünen Wiesen schweifen, in die Heide ziehen und dich auf dem Moos ausruhen.«
Tief unten lagen die Wälder und tristen. »Hoch glänzt ihr in weißem Reif«, fuhr das Mädchen fort. »Wie bald sollt ihr in grünen Blätterschmuck prangen, dann will ich euch wieder meine Heimat suchen, unter dem dunklen Laub der Bäume wandeln, in dem kühlen Grotten schlummern, dem Gesange der Vögel lauschen und mit Waldblumen, meine Lieblinge, die Menschen beschenken.«
»Dort, dort, seht ihr«, rief Balte, »die Kirchtürme meiner Vaterstadt. Oh, wie werden sie zu Hause auf mich gewartet haben. Nun sehe ich sie wieder, und was ich ihnen mitbringe, das ist der Frühling.«
»So, lass uns denn auf jenem Berge halten«, sagte der Jüngling, »denn es ist nicht mehr wie billig, dass wir uns gegen den dankbar zeigen, der unsertwegen so viel Mühsal und Abenteuer ausgestanden hat.«
Der Wagen senkte sich und sie hielten auf einem Berge. Balte sprang heraus.
»Sollen wir uns denn nun für immer trennen?«, fragte er wehmütig.
»Oh nein«, antwortete der Frühling, »wir werden stets um dich sein. Aus dem Spiegel des Stromes soll dir mein Antlitz entgegenleuchten. In Brausen der Stürme sollst du meine Stimme vernehmen. Auf den Bergen findest du mein grünes Zelt aufgeschlagen. Allüberall kannst du mich wahrnehmen und mit Freuden begrüßen. Schau in dein Herz, wie es sich darin regt. Das ist die Hoffnung, die Liebe und die Freude, die ich darin erwecke. Nimm sie als ein Geschenk des Dankes von mir an.«
»Und auch mich«, fiel das Märchen ein, »sollst du nicht vergeblich suchen. An allen Orten, zu jeder Stunde, in jeder Lage deines Lebens will ich dir erscheinen, wenn du mich rufst und dich mit meinen Zaubergaben beschenken. Aus deinen Worten, aus deinen Liedern will ich herausklingen und gern sollen die Menschen deiner Stimme lauschen. Lebe wohl und gedenke meiner.«
»Es bleibt denn niemand von euch allen bei mir. Lasst ihr mich ganz allein?« seufzte Balte.
»Ich bleibe in deiner Nähe«, sprach die Lerche. »Draußen auf dem Felde baue ich mein Nest und singe das Auferstehungslied des Frühlings.« »Leb wohl«, rief Balte dem Wagen nach, der sich höher und höher erhob. Nun winkten ihm der Frühling und das Märchen den letzten Gruß zu. Dann entschwanden sie in weiter Ferne. Die Lerche aber schwang sich in die Luft und jubelnd tönte ihr Lied.
Hinauf, hinauf, zum himmlischen Zelt. Es muss sich öffnen, zu eng ist die Welt. Wie könnte sie fassen, die Geselligkeit? Nun kehrt sie wieder, die fröhliche Zeit. Nun brausen die Stürme, sie brausen mit Macht. Der Lenz ist gekommen, der Frühling erwacht.